Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen zusammen. Kunst und Aktivismus in Zeiten der Polarisierung. Seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres, also seit dem Überfall der Hamas auf Israel und die massive Reaktion darauf, haben sich die Fronten verschärft, eben auch in der Kulturszene. Jüngstes Beispiel, die eskalierende Debatte um eine Retrospektive der New Yorker Fotografin Nan Goldin in der Neuen Nationalgalerie in Berlin. Ein Gespräch dazu gleich. Doch erstmal berichten wir live über die Gala der Faust-Theaterpreise heute Abend in Gera. Ausgezeichnet wurde unter anderem ein Projekt des Düsseldorfer Schauspielhauses über den rassistischen Brandanschlag in Solingen vor 30 Jahren.
Warum wir in Solingen geblieben sind? Das ist meine Heimat. Das Gute und das Schlechte der Stadt gehören zu mir.
Deutschland, Kaltland, Mölln, blanker Hass, Aslan, Yilmaz, Opfer, Brandanschlag, Ende.
6 Monate nach den Morden von Mölln sind jetzt in Solingen 5 Menschen umgebracht worden.
Meine Kinder schreien drin und ich draußen. Ich habe 5 meiner Blumen verloren und niemand soll diese Erfahrung je machen müssen.
Meine Schwestern habe ich nie kennenlernen dürfen. Und das aus einem Grund. Weil ein Anschlag auf meine Familie ausgeübt wurde.
Ich spreche mit meinen Eltern nicht über die Nacht des 29. Mai, weil die ganzen Gefühle wieder hochkommen.
Ich stehe jetzt hier an der gleichen Stelle wie die Täter damals. Mit welchem Gefühl sind die vor 30 Jahren hier langgelaufen?
Niemand wird vergessen.
Starker Ausschnitt aus einer Produktion, die heute Abend mit dem Faust-Theaterpreis ausgezeichnet wurde. Der Faust will die Vielfalt feiern, will zeigen, was Theater alles sein kann. Für die heutige Preisverleihung gab es an die 40 Nominierungen aus 25 Theaterstädten in Deutschland. Die konkurrierten in insgesamt 12 Kategorien, darunter Tanz, Schauspiel, Musik, Theater, aber auch Theater für junges Publikum, Bühne, Kostüm und eine Kategorie namens Genre Springer. Für Fazit war Michael Lages bei der Gala im Theater Altenburg-Gera. Herr Lages, guten Abend in Gera.
Hallo, guten Abend.
Wie wurde diese Preisverleihung denn gerahmt? Also gab es ernsthafte Reden in ernsthaften Zeiten oder wurden die drohenden Einsparungen in der Kultur heute Abend ausgeblendet?
Nee, die waren von Anfang an Thema, sowohl beim noch thüringischen Kulturminister Hoff als auch bei Carsten Brosler. Der ist ja nicht nur Kultursenator in Hamburg, sondern auch Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Und gemeinsam mit Nele Hertling, die zum Schluss ja fürs Lebenswerk gewürdigt wurde, haben sie wirklich sehr nachhaltig und sehr deutlich und mit aller möglichen Klarheit gesagt, dieses Land, diese Gesellschaft muss sich sozusagen die Herausforderung durch Kultur leisten können, also die muss sich leisten können, dass die Kultur nicht nur sozusagen als Unterhaltungsindustrieprodukt präsent bleibt, sondern die Gesellschaft als Denkraum, als Empfindungsraum tatsächlich auch für das Fremde, das bislang Unerklärte und so zu öffnen. Und alle haben wirklich sehr, sehr deutlich und unter großem Beifall letztlich Position bezogen gegen das, was im Moment in ziemlich vielen Städten stattfindet, nämlich die Ankündigung der großen Streichorgie.
Moderiert wurde der Abend von der Schauspielerin Vidina Popov und der Journalistin Maria Popov. Keine Schwestern. Wie war das im Ton und in der Performance?
Keine Schwestern, haben sich aber offenbar irgendwie in der Arbeit zu einem Duo gefunden. Das war nicht so übermäßig auffällig. Die haben in einem Bühnenbild, dass das Theater Gera sozusagen noch in der Reserve hatte, nämlich einem Schiffsbau für das bekannte Musical Anything Goes, also war ein Schiff sozusagen auf der Bühne zu sehen, und sie waren sozusagen die weiblichen Chef-Stewards und haben jeweils oben die Videos der nominierten Kandidaten, wie beispielsweise auch dieser Videoton, den wir gerade gehört haben, angesagt und dann sozusagen wie beim Oscar den Briefumschlag aufgemacht und gesagt, wer den Preis gewinnt. Das ist ja ein undotierter Preis, das ist ein ehrender Preis. Und immer war sozusagen, ich habe keinen Beifall gehört, der sozusagen unter der Kreischgrenze war. Also das Maß an Begeisterung war sehr, sehr, sehr groß. Mhm. Viele hatten offenkundig auch Freunde dabei. Das ist ja auch normal und Freundinnen natürlich auch. Einerseits eben tatsächlich sehr harmonischer Abend, auch sowohl auch durch dieses Bild, das dann irgendwann auch von den Geraer Tänzerinnen und Tänzern auch noch und dem Chor auch noch betanzt wurde, also aus Anything Goes, aber zwischendrin eben sehr profilierte Preiskürungen, also Auswahlen von Künstlerinnen und Künstlern. Zweimal war das Schauspielhaus Bochum dabei, zweimal die Stadt Hamburg mit Staatsoper und Schauspielhaus. Und tatsächlich, und das finde ich ja eigentlich immer das Bedeutendste, es geht auch in die tiefere Provinz. Also der Regisseur Ingo Kerkhoff, für eine Operninszenierung ausgezeichnet, hat schon Dortmund als Provinz bezeichnet. Das ist natürlich grober Unfug. Die Provinz war mit Plauen-Zwickau dabei. Eine Inszenierung von Joanna Lwicka im Schauspiel, eine Polin, die in Plauen und Zwickau arbeitet. Magdeburg war dabei, durch die Kostümbildnerin, und Nordhausen, das war eigentlich das Allersympathischste, der sogenannte Perspektivpreis, der jenseits von sozusagen den normalen Kategorien läuft, der ging an das junge Theater, also die Jugendgruppe am wirklich winzigen Theater in Nordhausen am Südharz. Mhm. Ich bin da eine Zeit lang ziemlich häufig gewesen. Das ist so eine Auszeichnung, so eine Stärkung der lokalen Kulturszene, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
Das Solingen-Projekt vom Düsseldorfer Schauspielhaus haben wir eben schon kurz angeteased. Das hat den Faust gewonnen in der Kategorie Genresprenger. Regisseur Birgit Lengers dazu.
Ich feiere wirklich diese Kategorie Genresprenger, weil ich glaube, das ist die Chance des Theaters. Lass uns nicht nur einladen, lass uns rausgehen, lass uns Grenzen überschreiten. Basam.
Auf jeden Fall Shoutout für unser grandioses Team, unser grandioses Ensemble, was den Mut hatte, sich wirklich in Solingen draußen zu bewegen, in Situationen geraten ist, wo sie angepöbelt worden sind, wo sie einfach echt durchziehen mussten, weiterzuspielen. Und ich muss einfach sagen, mein herzlichster Dank geht an die Familie Gensch, die uns vertraut hat in Solingen. Ja, ich bin einfach sprachlos und überwältigt von der Familie, dass sie nach diesem wirklich unfassbaren Anschlag vor 30 Jahren, ist einfach, die sind in Solingen geblieben, die haben sich nicht vertreiben lassen und leben immer noch heute und hören sich immer noch Sachen an und erleben immer noch heute Anfeindungen und bleiben und sagen ganz klar, sie gehören zu Deutschland. Das war eine große Ehre und dieser Preis, der ist der Familie gewidmet, und Say Their Names, der 5, die nicht mehr unter uns weilen. Vielen Dank.
Basam Ghazi vom Düsseldorfer Schauspielhaus. Herr Lages, das war wahrscheinlich einer der berührenden Höhepunkte heute Abend.
Ja, eindeutig. Es war allerdings auch ein bisschen vorhersehbar. Das ist eine der spektakulären Genre-Springer-Produktionen. Das ist ja noch eine relativ neue Kategorie, die sich der Bühnenverein als Ausrichter dieses Preises ausgedacht hat. Ist aber interessant tatsächlich, dass auf dieser Ebene und nicht in der Inszenierung normaler Theateraufführungen und Opernaufführungen so eine Art von Emotion möglich ist. Ich habe ein ähnliches Beispiel, das kam aus Hamburg, das Bühnenbild der Produktion Das 13. Jahr, das ist Signa. Sie ahnen, ich bin ein großer Fan dieser Gruppe, die ich seit langem verfolge. Die haben da wirklich eine Welt in eine alte Industriehalle reingebaut, ein Bergdorf, das inzwischen längst geschreddert ist und nicht mal mehr in Einzelteilen besteht, aber das war sozusagen Lebensraum für Publikum und Ensemble zur gleichen Zeit. Und diese Form von, ja, ich nenne es mal Inklusion, also nicht nur, wenn es um Behinderung geht, sondern auch um die verschiedenen sozialen Gefüge im Theater, tatsächlich Menschen zusammenzubringen, die das Theater mögen und gleichzeitig andere, die es machen können und machen wollen, in intensivster Art und Weise. Das ist sozusagen mein zweiter Hauptpreis heute Abend gewesen, weil er im Grunde etwas Ähnliches beschreibt, nämlich Theater in Gesellschaft, sozusagen unkaputtbar, auch durch Sparbeschlüsse nicht zu zerstören, sondern als Lebensmittel, als Überlebensmittel für Gesellschaft.
Schön ist natürlich auch, dass das Theater für junges Publikum ausgezeichnet wurde. Zum einen das Theater Altenburg für sein Puppentheater und die beste Inszenierung für junges Publikum mit Friedrich Lilies All das Schöne vom jungen Ensemble Stuttgart.
Die Erzählfigur in All das Schöne hat im Verlauf ihres Lebens folgende Erkenntnis. Es wird besser. Nicht immer unbedingt absolut schön, aber besser. Diese Zuversicht zu haben, fällt mir, wenn ich ehrlich bin, mit Blick auf das Weltgeschehen um uns herum gerade oft schwer. Diese Zuversicht aber noch anderen zu vermitteln, scheint mir fast unmöglich. Ich nehme diesen Preis als Aufforderung, als Motor, als Erinnerung daran, dass wir als Theater aber genau das jetzt, jetzt mehr denn je tun müssen. Lasst uns Orte sein, an denen wir Zuversicht finden können. Dafür müssen wir, die wir an diesen Orten arbeiten, gut aufeinander Acht geben. Lasst uns Theater, Tanz und Opernproduktionen machen, die Handlungsfähigkeit und Handlungsideen vermitteln. Dafür dürfen wir uns nicht in Ironie und Kopfschütteln ausruhen. Und lasst uns Orte sein, an denen wir Resilienz tanken für die echte Welt. Denn ich glaube, nur dann haben wir gerade eine Chance, dass es besser wird. Nicht immer absolut schön, aber besser.
Herr Lages, war das insgesamt eine Faustgala der Ermutigung?
Ja, finde ich schon. Also da hat Lili wirklich auch für sehr viele gesprochen, die an diesem Abend dabei waren. Das hat den Abend wirklich durchzogen. An sich ist man ja immer ein bisschen drauf aus, dass man sich hier freut, dass man jubelt, dass man denen, die man eh schon mag, noch ein bisschen mehr Zuneigung zuwendet. Aber tatsächlich ist es auf einer Folie heute gewesen, auf der eben nicht alles happy ist und alles à jour, sondern wo tatsächlich Gefährdungen auf verschiedenste Art und Weise, wir sind hier in Gera, wir sind hier umgeben von 30% AfD-Wählern in der Stadt. Es ist nicht wirklich so, dass man sich immerzu nur freuen könnte über wunderbare Aufführungen, sondern, und das hat der Abend, glaube ich, wirklich sehr deutlich gezeigt, Theater ist dringend gefordert, sich den Herausforderungen und den Bedrohungen, unter denen es im Moment gerade steht, mit aller Energie, mit aller Kraft und auch mit aller Zuversicht, das will ich gerne teilen, entgegenzustellen.
Michael Lages, live aus Gera, wo am Abend die Faust-Theaterpreise vergeben wurden. Schönen Restabend und vielen Dank.
Danke sehr auch. Tschüss.
Kunst und Aktivismus in Zeiten der Polarisierung. Unter diesem Motto ist für nächste Woche Sonntag in Berlin ein Symposium geplant. Es folgt auf die Eröffnung einer großen Retrospektive der New Yorker Fotografin Nan Goldin in der Neuen Nationalgalerie. Zuvor war diese Ausstellung schon in Stockholm und Amsterdam zu sehen. Nächstes Jahr zieht sie weiter nach Mailand und Paris. Doch hier in Berlin gerät die Präsentation von Nan Goldin ins Fahrwasser der aufgeheizten Debatte um Antisemitismus in der Kunstszene. Denn Nan Goldin gilt als Unterstützerin des BDS. Entschärft werden sollte die Debatte durch ein vermittelndes Symposium, kuratiert von der Politologin Sabah Nur Cema und dem Historiker Meron Mendel. Das muslimisch-jüdische Ehepaar hat sich seit dem Antisemitismus-Skandal auf der Documenta 15 und verstärkt jetzt seit dem neuen Nahostkonflikt um Klärung, Vermittlung und Verständigung bemüht. Guten Abend, Frau Cema.
Guten Abend, Frau Bürger.
Wir wollen versuchen, diese komplizierte Gemengelage jetzt gemeinsam aufzudröseln. Ganz von vorn ein Diskussionsraum zum Nahostkonflikt. Warum ist dieses Symposium jetzt im Kontext der Nan Goldin-Ausstellung angesetzt worden?
Die Idee ist, einen Diskussionsraum über die Themen Kunst und Aktivismus mit Blick auf den Nahostkonflikt zu gestalten. Der Anlass ist tatsächlich die Ausstellung von Nan Goldin, eine sehr bekannte, renommierte Künstlerin, die insbesondere seit dem 7. Oktober, seit dem Angriff der Hamas auf Israel in Bezug auf ihre anti-israelischen Positionen sehr streitbar auch noch geworden ist. Sie ist unter anderem Mitunterzeichnerin des offenen Briefs vom Art Forum, in dem sehr einseitig eine Haltung eingenommen wird. Es wird von Genozid gesprochen, das war Mitte Oktober 23 und es wird in keinem Satz der Hamas-Angriff erwähnt. Insofern gilt diese streitbare Position durchaus als eine Kontextualisierung auch benötigen kann. Und das war genau die Idee der Neuen Nationalgalerie, die uns, also mit uns meine ich Meron Mendel und mich, eingeladen haben, um eben einen Diskussionsraum zu schaffen, um über diese Themen gemeinsam zu diskutieren. Und ganz wichtig, die Idee war kontrovers, über diese Themen zu diskutieren und gar nicht in einen Korrekturmodus oder so zu geraten, sondern vor allem zu kontextualisieren und der Debatte einen Raum zu geben, weil, und das muss man dazu sagen, es war klar, dass natürlich auch Kritik kommen wird. Wir kennen die Empörungswellen in den öffentlichen Debatten. Sobald die Ausstellung geöffnet wäre, wäre klar, es käme auch Kritik eben. Die Resolution des Bundestags zum Antisemitismus und mit dem Blick auf Kunst- und Kulturbetrieb ist ja auch gar nicht lange her. Insofern fanden wir das sehr klug, diesen Diskussionsraum einfach in den eigenen Räumen zu gestalten und von vornherein zu antworten.
Ja. Ich unterfüttere noch mal ein bisschen, Nan Goldin ist ja selbst Jüdin, hat immer sehr politisch gearbeitet, sich seit Jahrzehnten für die LGBTQI-Community stark gemacht. Sie hat den Opioidmissbrauch in den USA angeprangert. Vor allem diejenigen, die sich daran bereichern. Das war alles gern gesehen. Aber ihre Haltung zu Israel und der Unterstützung Deutschlands für Israel überschreitet für viele dann doch eine Grenze. Nan Goldin hat auch am 9. November mit vielen anderen KünstlerInnen gegen die ihrer Meinung nach zu israelfreundliche Berichterstattung der New York Times protestiert. In New York, diese Demonstration ist am Ende eskaliert. Wirft ihre Positionierung jetzt also tatsächlich einen Schatten auf diese ja doch sehr prominente Präsentation in der Neuen Nationalgalerie in Berlin?
Ich würde das zunächst einmal weder positiv noch negativ bewerten, sondern allen voran die Notwendigkeit der Diskussion, der Debatte darüber in den Fokus stellen. Genau das ist etwas, was in diesem Symposium geschehen soll. Und es gibt die Möglichkeit, über diese, Sie haben es gerade formuliert, sehr streitbare Position, die in der deutschen Debatte vielleicht auch nochmal einen besonderen Kontext hat, diese nicht stehen zu lassen, diese zu kommentieren, diese miteinander ins Gespräch zu bringen, sodass wir nach Positionen gesucht haben, nach Referentinnen und Referenten, die glücklicherweise zugesagt haben, um einen kontroversen Raum auch zu gestalten. Ja. Ich glaube, an dem Punkt ist auch nochmal wichtig zu sagen, es geht nicht um Nan Goldin in diesem Symposium. Es geht darum, die Diskussion über diese Themen, über die Polarisierung in der Kunst- und Kulturszene mit Blick auf den Nahostkonflikt zum Thema zu machen.
Aber wie es aussieht, die Süddeutsche Zeitung schreibt darüber heute, hatten und haben sie große Mühe, das Symposium ausgewogen zu besetzen. Also warum haben prominente Stimmen wie die Künstlerin Hito Steierl und zuletzt Mascha Gessen abgesagt?
Das ist auch überhaupt nicht verwunderlich. Wer die Polarisierung, diese wirklich Fronten und diese verhärteten Fronten, diese Bildung eigentlich vor allem der verhärteten Fronten in den vergangenen Monaten, Wochen mitbekommen hat, der weiß, es stehen sich wirklich zwei Lager unversöhnlich gegenüber. Pro Israel oder pro Palästina. Ja? Das ist sozusagen, auf welcher Seite stellt sich wer? Und es war tatsächlich nicht leicht, Menschen zu finden, die bereit waren, mit der anderen Position ins Gespräch zu kommen. Wir haben viele Absagen erhalten, auch viele freundliche und nette. Einige haben gar nicht reagiert. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt über 10 Menschen gefunden haben, wichtige Künstlerinnen und Künstler, die gesagt haben, ich mache da mit. Ich setze mich hin auf das Panel und möchte eben die andere Position hören. Ich bin bereit zu diskutieren, weil genau das ja das Problem ist. Wir sind viel zu häufig in dieser Logik des Boykotts. Ne? Also wenn jetzt jemand Genozid sagt, sitze ich mit ihr auf dem Panel. Wenn jemand Genozid leugnet, sitze ich mit ihr nicht auf dem Panel und so weiter und so fort. Also wir sind viel zu sehr in diesem Schwarz-Weiß-Denken.
Warum hat denn Hito Steierl, die ja für die Keynote zugesagt hatte, dann doch abgesagt?
Tatsächlich müssten Sie selbst fragen, was Ihre persönlichen Gründe jetzt gewesen sind, abzusagen. Das gilt auch für alle anderen, die nicht mehr dabei sind, die gefragt worden sind, wie auch immer. Für uns ist vor allem, und ich möchte das wirklich in den Vordergrund stellen, sind es die Personen, die da dabei sind. Kenneth Beitz, Leon Kahane, Ruth Patier, Eyal Weizmann. Das sind alles Namen jetzt, wo ganz klar ist. Wir haben auch israelische Künstler, wir haben palästinensische Künstler, Osama Sattar zum Beispiel, Mohammed Touri. Wir haben pro-israelische, pro-palästinensische Stimmen dabei. Und es geht vor allem darum zu sagen, diese Menschen sind bereit, raus aus dieser binären Debattenkultur zu kommen und mit zu diskutieren.
Vor ein paar Tagen hat sich ja auch die Initiative Strike Germany via Instagram eingemischt, eine Gruppe, die dazu aufruft, Deutschland wegen seiner Unterstützung für Israel zu boykottieren. Provozierend hat sie den Titel des Symposiums umgetextet. Statt Kunst und Aktivismus in Zeiten der Polarisierung formuliert Strike Germany Wahrheit und Vermeidung in Zeiten des Genozids. Frau Cema, diesen Instagram-Post hat Nan Goldin wiederum geliked. Wie verfahren ist die Situation? So eine Debatte findet ja jetzt eben dann nicht unabhängig davon statt.
Ja, Strike Germany ist ein sehr gutes Beispiel für diese fatale Logik des Boykotts. Ja. Also dort wird gefordert, shut it down, also dieses Symposium soll nicht stattfinden. Und eine weitere Möglichkeit des Dialogs, des Streitens, der Kontroverse würde damit verpasst werden, wenn damit diese Kampagne irgendwie erfolgreich ist, was ich natürlich nicht hoffe. Für uns war das durchaus, wir haben uns nicht gefreut zu sehen, dass Nan Goldin diesen Aufruf mit einem Like versehen hat. Wir erleben auch gerade eine Diffamierung auch von vielen anderen Seiten. Das ist ja das eine, was Strike Germany macht, das andere ist natürlich die Wirkung, die dadurch entfaltet wird. Aber man muss sagen, wir sind das gewohnt. Es gibt immer diese Kritik, es gibt diesen Backlash. Viele Menschen kritisieren uns, dass es relativieren. Wir würden Genozid leugnen, indem wir nur die schönen und die nicht so kontroversen Stimmen zusammenbringen. Das gehört dazu in dieser sehr stark polarisierten Kunst- und Kulturszene, wo man sehr, sehr überzeugt ist, auf der moralisch richtigen Seite zu stehen.
Was erhoffen Sie sich von der Debatte am kommenden Sonntag, wenn sie denn tatsächlich stattfindet?
Ich hoffe sehr, dass sie stattfindet. Wir haben 2 Panels mit insgesamt 8 Künstlerinnen und Künstler. Wir haben noch 2 weitere Statements, wo es auch genau darum geht, über die Problematik des Boykotts von beiden Seiten. Ja, es gibt einmal einen Boykott von israelischen und jüdischen Künstlerinnen und Künstlern. Es gibt den Boykott von palästinensischen Künstlern und von Muslimen und Muslimen, darüber zu sprechen. Ich erhoffe mir tatsächlich, dass wir diese Diskussion führen können. Das Ziel ist kein Konsens. Es geht nicht darum, dass wir mit einem Konsens rausgehen, sondern dass wir Positionen ausgetauscht haben, dass Menschen, die auf dem Panel sitzen und die dabei sind, sehen, es ist möglich, miteinander zu reden. Und wir müssen danach nicht sagen, wir sind jetzt alle einer Meinung, sondern wir haben uns die andere Meinung angehört. Wir brauchen diese Boykottlogik nicht, sondern die einzige Möglichkeit ist tatsächlich, so simpel wie es klingt, miteinander zu reden.
Und wer führt jetzt in diese Diskussion ein nach der Absage von Hito Steier?
Das ist eine Leerstelle, die bleibt auch so. Sie können sich vorstellen, dass wir keinen Ersatz nicht nur wegen der Kurzfristigkeit finden, sondern dass in dieser sehr heiklen Situation und Atmosphäre auch niemand sagen will, ich springe da jetzt ein. Wir suchen auch gar nicht. Diese Leerstelle wird natürlich auch zum Thema gemacht. Also Kritik ist willkommen. Wir werden uns mit dieser Kritik auseinandersetzen und auch darüber sprechen, dass jetzt hier etwas fehlt. Aber diese Zeit wird genutzt, um noch mehr miteinander zu diskutieren.
Wird Nan Goldin denn dabei sein?
Wir haben Nan Goldin eingeladen. Wir hätten sie gerne auch als Speakerin dabei gehabt. Aus zeitlichen Gründen war das zu dem Zeitpunkt, als wir sie eingeladen haben, eben nicht möglich. Ob sie dabei ist als Teilnehmerin, das wissen wir nicht. Wir würden uns freuen.
Und wie positioniert sich Klaus Biesenbach, der Direktor der Neuen Nationalgalerie, zu all dem?
Das müssten Sie tatsächlich auch Klaus Biesenbach selbst fragen.
Werden wir versuchen. Die Politologin Sabah Nur Cema über die Zerwürfnisse in der Kunstwelt in Zeiten des immer weiter ausufernden Nahostkonflikts am Beispiel der großen Nan Goldin Retrospektive, die kommenden Samstag in der Neuen Nationalgalerie in Berlin eröffnet werden soll. Frau Cema, danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, danke auch Ihnen. Einen schönen Abend noch.
Und der Hinweis noch auf diese Veranstaltung, auf das Symposium am Sonntag, 24. November ab 10 Uhr. Tickets dafür können ausschließlich im Onlineshop der staatlichen Museen reserviert werden. Marie-Louise Fleißer ist die wichtigste Dramatikerin des 20. Jahrhunderts. Das hat zumindest Elfriede Jelinek gesagt. Fleißer, Jahrgang 1901, geboren in Ingolstadt, ist bekannt für ihre Theaterstücke, vor allem Fegefeuer in Ingolstadt und Pioniere in Ingolstadt. Sie hat nur einen einzigen Roman geschrieben. Eine Zierde für den Verein heißt er. Und das Münchner Residenztheater hat ihn jetzt auf die Bühne gebracht mit der Schauspielerin Katja Jung als Marie-Louise Fleißer.
Im Übrigen lasse ich mich von Kritik nicht sehr beeinflussen. Ich bin eigensinnig. Ich halte meinen Roman Eine Zierde für den Verein für gar nicht so schlecht. Was ich persönlich am Roman liebe, man merkt, dass ihn ein junger Mensch geschrieben hat.
Eine Zierde für den Verein, vom Rauchen, Sporteln, Lieben und Verkaufen. So der vollständige Titel dieses autobiografischen Romans von Marie-Louise Fleißer. 1931 ist er erschienen und wurde kurz danach von den Nationalsozialisten auf die sogenannte Liste des schändlichen und unerwünschten Schrifttums gesetzt. Elsa Sophie Jach ist Hausregisseurin am Münchner Residenztheater und hat nun also eine neue Bühnenfassung realisiert. Martin Thomas Pesel kommt für Fazit aus der Premiere im Marstall. Guten Abend, Herr Pesel.
Schönen guten Abend.
Vom Rauchen, Sporteln, Lieben und Verkaufen handelt also Marie-Louise Fleißers Geschichte. Wie kommen denn diese teils privaten, teils geschäftlichen Tätigkeiten zusammen?
Ja, das sind wohl alles Dinge, die den vorfaschistischen Alltag in der süddeutschen Provinz damals geprägt haben. Es sind die Tätigkeiten, die die Handlung des Romans ausmachen. Wobei das Lieben sowohl dem Sporteln als auch dem Verkaufen, ja und gewissermaßen auch dem Rauchen, ziemlich im Wege steht. Fleißer beschreibt ein Paar, die Beziehung eines Paares, die unter der schlechten Wirtschaftslage leidet. Frieda ist Vertreterin für Mehl und Gustl, ein erfolgreicher Krauler im Sportverein, macht einen Tabakladen auf, um sich von seinen Eltern zu emanzipieren, aber es läuft nicht so richtig, weder im Sport noch im Geschäft. Also will Gustl Frieda dazu bringen, ihm als kostenlose Arbeitskraft im Laden auszuhelfen und sich dann auch noch finanziell daran zu beteiligen. Aber die ist ein unabhängiger Geist, hat außerdem die Klosterschule ihrer kleinen Schwester zu bezahlen und trennt sich von ihm. Mhm. Eigentlich mit den besten Absichten, aber er nimmt ihr das übel und schwört Rache.
Marie-Louise Fleißer besticht in ihren Dramen ja mit einer durchaus eigenwilligen, etwas sperrigen Kunstsprache. Da klingt auch Bayerisches durch. Auch an diesem Abend?
Ja und nein. Also ich muss gestehen, die Lektüre des Romans war für mich kein besonderes Vergnügen, weil Fleißers Sprache zwar sehr klug und ein bisschen humorvoll, aber dann doch so eigenwillig verschachtelt ist, dass ich manche Formulierungen zweimal lesen musste, um zu erfassen, was sie eigentlich sagen will. Die Fassung von der Regisseurin Elsa Sophie Jach und der Dramaturgin Constanze Kargl dagegen schafft es, auch dank der präzisen Schauspielarbeit, dass man immer am Text dranbleibt. Also die ja eher altklugen Passagen sind stark reduziert und die Sätze eignen sich immer gut, die Sprechenden zu charakterisieren. Und das, obwohl die Fassung durchwegs auf Originaltexte aus dem Roman zurückgreift und nie eine Ich-Perspektive eingenommen wird. Also auch auf der Bühne sprechen die Figuren konsequent in der dritten Person von sich, außer wenn sie Dialoge miteinander führen. Da haben wir hier einen kleinen Ausschnitt zwischen Liliane Amuat als Frieda und Thomas Letto als Gustl.
Und er klingt ganz heutig, finde ich.
Er weiß einer, die Schuld daran ist, dass er nicht mehr regelmäßig trainieren geht. Frieda!
Kissenrenten sehen ja schauerlich aus.
Ich bekomme noch eine Stellage! Er hatte die Weiber schon abgeschrieben zu den Jahreszeiten, wo ein Schwimmwasser war. Dann hat es ihn doch erwischt.
Lass dich mal ansehen. Lass dich mal ansehen.
Ja.
Dein Haar sieht wieder aus, als hätten die Mäuse es abgebissen.
Das sagt Frieda großartig. Dann wird es ein Schwein.
Spielort ist die Studiobühne des Münchner Residenztheaters, der Marstall. Auf den Fotos, Herr Pesel, die ich im Internet sehen konnte, sieht das auch sehr heutig aus, sehr poppig, sehr bunt.
Ja, es spielt sich alles vor allem sehr kompakt ab, in und vor einem Rondell, einer Art Arena-Tribüne, die sich so amphitheatermäßig um ein Schwimmbecken herum erstreckt. In dem ist aber kein Wasser drin, sondern es scheint alles aus so einem weichen Turnmattenmaterial zu sein, sodass alle weich fallen und auch wilde Prügeleien und Tanzexzesse in diesem Becken stattfinden können. Und davor schließt sich manchmal ein transparenter roter Plastikvorhang, auf den Live-Videos projiziert werden können. Das sieht ziemlich toll aus meistens. Farblich sind Bühne und Kostüme in starken Kontrasten gehalten. Das Team Gustl, also die Sportler und seine Mutter, sind meistens in Rot, während Frieda im professionell dezenten Vertreterinnen-Outfit daherkommt, unter dem allerdings ganz krass hellblaue Strumpfhosen hervorragen. Das ist eine Ästhetik, die ins Auge sticht und die in Erinnerung bleibt. Und insgesamt kommt auch der kleine Raum der Inszenierung, Sie haben es gesagt, das ist die Studiobühne, sehr zugute. Die Spielerinnen sind ganz nah am Publikum dran und scheinen auch immer wieder aktiv, um dessen Gunst zu werben. Und durch den engen Raum mit Erfolg.
Das Resi hatte angekündigt, der weiblichen Hauptfigur, also Frieda, die Erzählstimme zu geben. Ergreift die Inszenierung Partei? Also abschließend gefragt, geht der feministische Ansatz auf?
Also die Textverteilung zwischen den Hauptfiguren ist paritätisch. Feminismus steht, finde ich, nicht so sehr im Vordergrund. Es wird schon über die Rolle der Frau reflektiert, auch über Klasse und besonders über die Elemente, die zeigen, dass eben so etwas wie Faschismus daraus entstehen kann, dass ein Mann die Unabhängigkeit einer Frau nicht aushält und als persönliche Kränkung empfindet. Fleißer hat ja ihr Buch nach dem Krieg nochmal dahingehend geschärft, was sich in diesen Audiozitaten, von denen wir eines am Anfang gehört haben, auch nochmal niederschlägt. Also die Inszenierung lässt keinen Zweifel an der Aktualität des Stoffs und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, denn es ist eine der vielen Romanbearbeitungen, die wir derzeit zu sehen kriegen. Und sie hebt sich von den anderen jetzt auch nicht durch eine besondere Innovation.
Ups, da ist uns die Leitung zu Martin Thomas Pesel abgebrochen. Aber das war ja ein durchaus positives Resümee der heutigen Premiere von Eine Zierde für den Verein im Münchner Marstalltheater. Die nächsten Vorstellungen am Dienstag und Donnerstag sind bereits ausverkauft, aber für Ende Dezember gibt's noch Karten.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Christian Riedl.
Am kommenden Dienstag tritt die neue Präsidentin des Goethe-Instituts, Gesche Joost, ihr Amt an. Gleich zu Beginn ihrer Amtszeit muss sie eine unsichere Haushaltssituation bewältigen, denn wegen des Bruchs der Ampelkoalition gibt es kein bestätigtes Budget für das Goethe-Institut. Dabei wäre gerade das in diesen unsicheren Zeiten wichtig, sagte sie im Deutschlandfunk. In diesem Zusammenhang nannte sie auch die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten eine Herausforderung.
Gleichzeitig, die USA ist so ein wichtiger Partner für Deutschland und für Europa. Also da kann man nicht einfach sagen, okay, das ist jetzt passé, sondern der muss in Zukunft auch weiterhin ein wichtiger Partner für Deutschland und Europa sein. Aber ich glaube, da ist eben auch wieder die Arbeit des Goethe-Instituts, da reinzugehen in diese Diskurse, ganz klar unsere Vorstellung einer liberalen und offenen Gesellschaft weiterzutragen. Und das hat mich schon auch so in den letzten Jahren erschüttert, dass eben diese Vorstellung einer liberalen Gesellschaft erodiert oder dass sie eben nicht mehr von allen getragen wird.
Die Präsidentin des Goethe-Instituts, Gesche Joost. Das ganze Gespräch hören Sie morgen in den Kulturfragen im Deutschlandfunk und in der DLF-Audiothek. Das Jüdische Museum Berlin hat die 103 Jahre alte Holocaust-Überlebende Margot Friedländer und die französische Autorin und Rabbinerin Delphine Orvilleux mit dem 23. Preis für Verständigung und Toleranz geehrt. Margot Friedländer engagiere sich als Zeitzeugin seit vielen Jahren und trotz ihres hohen Lebensalters mit schier unfassbarer Kraft gegen Hass und Ausgrenzung, hieß es in der Begründung für die Preisvergabe. Sie motiviere zum Engagement gegen Antisemitismus und Rassismus. Die 50-jährige Delphine Orvilleux arbeitet seit langem intensiv mit muslimischen und christlichen Intellektuellen und Geistlichen zusammen und suche den Dialog zwischen den Religionen. Die Laudatio auf Friedländer hielt der frühere Bundespräsident Gauck. Der russische Oppositionelle Wladimir Karamosa hat den Freiheitspreis der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung erhalten. Der 43-jährige Journalist und Aktivist setzte sich mit großem Mut für Freiheit und Menschenrechte in seiner Heimat Russland ein, sagte der frühere Bundesjustizminister Buschmann in seiner Laudatio in der Frankfurter Paulskirche. Trotz einer Verurteilung zu einer langjährigen Haftstrafe und zwei Giftanschlägen durch das russische Regime habe sich Karamosa nicht einschüchtern lassen. Er gehört morgen zu den Teilnehmern einer Antikriegsdemonstration in Berlin, an der unter anderem auch die Witwe des Kreml-Gegners Nawalny teilnehmen wird. Auch DJs haben jetzt einen Berufsverband. Der neue Verein DJ Allianz will nach eigenen Angaben ihre Interessen gegenüber Medien, Politik und Wirtschaft vertreten. Der Verband mit Sitz im südpfälzischen Venningen möchte zudem DJs im gesamten deutschsprachigen Raum eine Plattform für Vernetzung und Fortbildung bieten. DJ Allianz will nach eigenen Angaben mit regelmäßigen Workshops, Treffen und einem Netzwerk einen professionellen Austausch fördern, sagte Verbandschef Stefan Kietz.
Armin Petras ist ja vor allem als Schauspielregisseur bekannt, schreibt aber unter dem Namen Fritz Kater auch eigene Stücke. Jetzt widmet er sich in Nürnberg, das ist eher selten, der Opernregie, und zwar Peter Tschaikowskis Eugen Onegin. Die berühmte Polonaise aus Peter Tschaikowskis Eugen Onegin, heute Abend von Armin Petras an der Nürnberger Oper inszeniert. Für Fazit war Jörn Florian Fuchs dabei. Hallo, guten Abend.
Hallo, Abend.
Ja, was interessiert Armin Petras an dem Klassiker? Das große Gefühlstheater oder doch der politische Fokus? Vielleicht eine Brücke zur heutigen russischen Gegenwart?
Beides, und das auf unterschiedliche Art und Weise. Also das große Gefühlstheater ist da, aber es wird immer wieder ironisch gebrochen. In den ersten zwei Aufzügen, da haben wir wirklich historisierende Kostüme. Wir haben Volkstänze, die ins Groteske ins Komische kippen, so ein bisschen. Also das ist vielleicht die Kritikerperspektive, dass ich schon merkte, okay, das ist jetzt nicht ernst gemeint. Also so hoch die Beinchen bei den Frauen jetzt, das machen wir heute eigentlich nicht mehr. Das Publikum hat gejubelt und auch Zwischenapplaus gespendet. Also da hat nicht jeder oder jede im Publikum begriffen, dass da durchaus eine Hauch Augenzwinkern und Ironie drin ist. Aber dieses historische Setting, das wird weitestgehend durchgezogen bis zur Pause dann. Der letzte Akt ist nur noch eine gute halbe Stunde und da springt oder rast vielmehr diese Inszenierung in die Jetztzeit und zeigt vielleicht Russland, aber vielleicht auch unsere Zeit oder Amerika von heute mit einem Nachtclub, mit Huren, mit Fürst Gremin, der ja eigentlich ein sehr eleganter Herr ist, mit Tatjana eben zusammen ist. Und hier ist es aber wirklich ein heruntergekommener Typ an der Bushaltestelle. Und die ganze Schäbigkeit und die Tristesse von heute kommt also überraschenderweise als Bruch dann im Schlussakt. Und es gibt eine Figur, Stephanie Loye spielt das, nämlich Puschkin, der Dichter der Vorlage selber. Er durchstreift diese Szenerie den ganzen Abend über und er schaut mal immer wieder und schüttelt auch mal den Kopf. Das ist mir, um das vorwegzunehmen, so ein bisschen too much, weil man dauernd eben diese Figur hat, die ihr eigenes Werk betrachtet, beziehungsweise was Tschaikowski daraus gemacht hat. Aber ansonsten ist das eine ziemlich plausible und dann auch mit diesem Bruch durchaus überraschende Inszenierung geworden.
Die Titelpartie singt der Bariton Samuel Hasselhorn, 34 Jahre jung, mit ziemlich steiler Karriere. Inzwischen ist er Ensemblemitglied im mittelgroßen Nürnberg. Wie ist er in dieser Rolle?
Also komischerweise war das, wie man immer so schön sagt, das ist so ein Füllwort, solide, aber man kann das ein bisschen unterfüttern. Also da ist viel Kern in der Stimme drin, das ist technisch sehr gut. Mir fehlt ein bisschen der lyrische Schmelz, den man einfach für diese Partie braucht. Das bleibt an mir ein bisschen zu monochrom. Ich fand viel, viel überzeugender Lenski, dem Gegenspieler, eben als Freund, eben Sergi Nikolajew. Das ist wirklich eine perfekte Stimme für dieses Repertoire, finde ich. Und aber Hasselhorn spielt sehr, sehr gut, hat auch viel Applaus bekommen, wie man überhaupt sagen muss, dass das ein regelrechtes Volksfest war, wenn man auf die Publikumsreaktion schaut. Also da wurden alle bejubelt, auch Armin Petras, der da eben am Schluss ein bisschen auf Drastik von den Bildern her setzt, aber das auch nie so überzieht. Und das ist eine sehr interessante Sicht.
Jung und interessant ist ja auch der Dirigent Jan Kronenbrook. Wie ist das bei einem solchen Werk ohne große Erfahrung? Hat er da das richtige Feeling für die Poesie des Stoffes gefunden?
Ja, ganz am Anfang denkt man so ein bisschen, oh, das Orchester ist ein bisschen schneller als das, was auf der Bühne passiert. Sprich, das Sängerensemble, auch der Chor wird manchmal ein bisschen abgehängt, weil einfach man zu schnell ist oder Kronenbrook zu schnell ist mit dem Orchester. Das gibt sich aber rasch wirklich. Und dann ist das ein sehr, sehr kraftvoller Strom, der da aus dem Graben ertönt. Es ist auch nicht zu laut. Das ist eine Schwierigkeit im Opernhaus in Nürnberg, dass oft solche Stücke, wo es auch mal knallen soll, dass es da so knallt, dass man fast Oropax bräuchte, oft schon passiert. Und das gelingt ihm aber hier ziemlich gut, muss ich sagen, fast perfekt, das auszutarieren. Die Klangbalance ist gut. Es ist ja sängerfreundlich dirigiert. Also das ist schön, dass man mit Roland Boer, jetzt dem neuen Generalmusikdirektor, und eben mit Kronenbrook als erstem Kapellmeister da zwei wirkliche Pfunde hat, mit denen man musikalisch wuchern kann. Auch übrigens, was das Ensemble betrifft, fast alle sind aus dem Ensemble, bis auf eine Ausnahme. Da möchte ich nur noch Nikolai Kanolski als Fürst Gremin nennen. Das sind alles extrem gute Besetzungen, die extrem gut spielen und gut singen und auch, soweit ich das jetzt beurteilen kann, mit einem halben Jahr irgendwie Russisch gelernt zu Unzeiten, das Russische auch weitestgehend gut wohl beherrschen und über die Rampe bringen.
Dann hören wir zum Abschluss noch einen kleinen Ausschnitt von heute Abend. Tetiana Mios als Tatjana in der Briefszene, das ist auch sehr berührend.
Ja, das ist die einzige Einspringerin, witzigerweise. Gerade wurde noch gesagt, dass sie morgen Mittag schon wieder in Graz ist und dass sie auch nur bei den Endproben war und sie zuckte dann die Schultern und sagt, no, das ist halt der Job von der Sängerin. Also das war sehr, sehr gut gesungen. Man merkt aber daran auch, dass sie wohl aus der Region kommt und dass sie das entsprechend wirklich perfekt beherrscht. Diese Briefszene ist auch sehr, sehr berührend gestaltet. Also der Mini-Einwand wäre, dass diese Brüche mit dem ins Ironische gehen manchmal vielleicht ein bisschen grob gestaltet sind. Aber insgesamt ist das eine runde Sache und eine absolute Empfehlung hier, finde ich.
Jörn Florian Fuchs live aus Nürnberg nach der Premiere von Eugen Onegin, inszeniert von Armin Petras. Besten Dank, Herr Fuchs.
Gerne.
Nicht gerade optimistisch beginnt die Kulturpresseschau von Arno Orzesek heute seinen Wochenrückblick.
Das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung empfing sein Publikum zu Beginn der vergangenen Woche bemerkenswert finster. Ein großes Foto zeigte die eingestürzte Carola-Brücke in Dresden. Die Überschrift des Artikels lautete: Die gekaufte Zeit ist abgelaufen. Und in der Unterzeile hieß es: Die Lage erinnert an die späte DDR. Deutschland leistet sich einen Staat, dessen Kosten von der stagnierenden Wirtschaft nicht mehr gedeckt werden können. Doch die Politik gibt sich weiter Illusionen hin. Der Wirtschafts- und Sozialhistoriker Werner Plumpel sah es als erwiesen an, dass das akute Zusammentreffen von Staatsschwäche und Produktionseinbruch zu einer fatalen Situation führt. Aber er benannte auch, von preiswerter Energie bis stabilitätsorientierte Geldpolitik, 10 Erfolgsfaktoren, die Besserung verheißen. Bevor Sie mutmaßen, das hier sei die Wirtschaftspresseschau, zitieren wir Plumpes letzte Sätze, in denen er ökonomische Expertise mit einem Quantum Kultur anreicherte. Dass das Land morgen noch so leistungsfähig sein wird, wie es gestern war, ist überaus fraglich. Vor 1914 lag die Analphabetenquote bei etwa 1%. Deutschland hatte damit international eine führende Stellung. Heute beträgt sie etwa 12% und steht international bestenfalls für Mittelmaß. Ein Ausweg wird nur möglich sein, wenn die Lage endlich ernst genommen wird. In seiner Berliner Novelle Der Ptolemäer sprach Gottfried Benn nach dem Krieg 2 Grundsätze aus, die hier und heute zutreffender denn je erscheinen. Sie lauten: Erstens, erkenne die Lage. Zweitens, rechne mit deinen Defekten. Gehe von deinen Beständen aus, nicht von deinen Parolen. Eine Besserung wird nur eintreten, wenn wir auf die Parolen verzichten. So der FAZ-Autor Werner Plumpe. Am Ende der Woche porträtierte Roman Deininger in der Süddeutschen Zeitung unter dem Titel Gockelalarm 2 Politiker, deren Parolen oft stärker sind als ihre Taten. Robert Habeck und Markus Söder. Sie könnten unterschiedlicher nicht sein, bemerkte der gut aufgelegte Deininger, hätten aber eine Gemeinsamkeit. Sie halten sich jeweils selbst für den allergeilsten Typen. Und weiter? Söder nimmt Räume physisch ein, Habeck erfüllt sie mehr so spirituell. Söder setzt auf Überwältigung, Habeck auf Überredung. Die Herleitung von Politik frisst bei Habeck viel Zeit, die Söder lieber darauf verwendet, nochmal deutlich zu machen, wer der schlechteste Wirtschaftsminister aller Zeiten ist. Habeck kann zuhören, Söder kann andere Sachen. Söder ist lustig, Habeck bestimmt auch. Habeck und Söder fungieren in der SZ-Vogelmetaphorik also als Gockel. Aber was wäre dann Donald Trump? Womöglich ein Flugsaurier mit narzisstischer XL-Störung? Auf jeden Fall wurde Trump in den Feuilletons allergrößte Aufmerksamkeit zuteil, weil er ja wieder ins Weiße Haus einzieht und nicht etwa Kamala Harris. Im Magazin Der Spiegel halten Susanne Bayer und Ulrike Knövel fest, dass tatsächlich 45% aller Frauen für Trump gestimmt haben, also einen im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch verurteilten Kriminellen, einen Mann, der einem Pornostar Schweigegeld zahlt und sich auf widerwärtige Weise über Frauen äußert. Wie das passieren konnte? Natürlich mag es Gründe geben, die gegen Kamala Harris sprechen, so Bayer und Knövel. Aus diesen Gründen lässt sich aber logisch kaum folgern, dass Donald Trump die bessere Wahl gewesen ist, vor allem nicht aus Sicht der Frauen. Damit aber wäre man bei eben jenen tieferen Gründen, die bewusst oder unbewusst eine Rolle gespielt haben könnten, einer grundsätzlichen Skepsis auch von Frauen einer Kandidatin gegenüber oder härter ausgedrückt einer Frauenfeindlichkeit von Frauen. Klugerweise formulieren Bayer und Knövel ihre Mutmaßung im Konjunktiv, wohingegen der US-Schriftsteller Richard Ford in der Wochenzeitung Die Zeit seine linksliberal grundierte Abscheu vor dem President-elect im Indikativ ausdrückte. Trump wird Dinge tun, die dem Land schaden. Er wird Leute mit unschätzbarer Erfahrung entlassen, die man niemals entlassen dürfte. Er wird die Ukraine den Russen überlassen. Es gibt gute Gründe, vor ihm Angst zu haben. Das Schlimmste ist eingetreten. Kaum anders, Rüdiger Schaper im Berliner Tagesspiegel. Trump beginnt in den USA mit einem Re-Education-Programm im umgekehrten Sinn. Gerichtet gegen Einwanderer, gegen Frauenrechte, gegen das Gesundheitssystem, gegen internationale Abkommen, gegen Klimaschutz, gegen die Checks and Balances, die in den USA bisher recht gut funktioniert haben. Die alte Schule der Demokratie soll geschlossen werden. Trump feiert seine Gefolgschaft als größte politische Bewegung aller Zeiten. Was wir jetzt erleben, ist eine Umwertung aller Werte, nicht allein der amerikanischen. Ob Schaper den apokalyptischen Ton zu Recht oder zu früh bemüht hat, wird sich zeigen. Fest steht bereits, dass der Trump-Unterstützer Elon Musk künftig eine noch wichtigere Rolle im Weltgeschehen spielen wird als ohnehin, wie Michael Hahnfeld in der FAZ ausführte. Mit seinem Satellitensystem Starlink unterstützt Musk die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russlands Vernichtungskrieg. Kappt er die Verbindungen, wird Kiew nicht lange durchhalten können. Stellt Donald Trump, wie zu erwarten, die Militärhilfe ganz ein oder fährt sie drastisch runter, bleiben den Ukrainern nach Ansicht von Experten 3 Monate bis zur Kapitulation. Dann käme der Frieden, von dem Sarah Wagenknecht andauernd spricht. So zeichnet sich immer weiter ab, was Elon Musks Investment in Donald Trump bedeutet. Absolute Macht. Frage an die Nutzer von Musks Online-Dienst X. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie hören, dass Musk vor den Toren absoluter Macht steht? Nur nebenbei, der Tagesspiegel berichtete, dass Stephen King und auch der britische Guardian X verlassen haben. Bleibt uns noch rasch eine Frage der Tageszeitung. Testosteron und PS vertragen sich schlecht, soll man jungen Männern deshalb das Fahren verbieten? Nach Jahrzehnten in Berlin-Neukölln mit einem vorsichtigen »Besser wäre es wohl« zu beantworten und Ihnen die Wahlempfehlung der britischen Schriftstellerin A.L. Kennedy ans Herz zu legen. »Liebe Deutsche«, rief Kennedy in der SZ, »wenn ihr eure neue Regierung wählt, dann wählt bitte eine, die möglichst vielen Menschen hilft. Auch wenn die Welt dem Untergang nahe ist, kann man das Richtige tun.« In diesem Sinne, schönen Sonntag.
Arno Otzesek mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick. Ich bin Britta Bürger und morgen Abend wieder für Sie da. Kommen Sie gut durch die Nacht.